Herzlich willkommen beim Podcast Kindergeschichten. Mein Name ist Max Gavlich. Der Podcast entsteht im Rahmen des Forschungsprojekts Praktiken der Sorge über den Umgang mit Kleinkindern in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik und in der DDR. Mein heutiger Gast ist Michel Christian von der Universität Genf, der ein Forschungsprojekt über Frühkindheit in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt und uns davon berichten wird. Viel Vergnügen! Schön, dass es jetzt geklappt hat. Michel Christian an der Universität Genf. Du arbeitest insbesondere zu Kindheitsgeschichte, zu Kleinkindbetreuung, aber auch zu Parteiengeschichte und alles Mögliche. Was ist dein Forschungsprojekt, das du gerade verfolgst?
Das ist eine Forschung über Kleinkinderziehung in Europa. Und das ist die Frage danach, wie gemeinsam und wie unterschiedlich Kleinkinder erzogen wurden, insbesondere also in der sogenannten Außerhausbetreuung. Ist das der richtige Begriff?
Außerhäuslich oder außerhaus?
Außerhäusliche Betreuung, genau, danke. Das ist grundsätzlich die Frage, mit der ich mich beschäftige. Und das ist die Frage nach dem, warum diese Unterschiede. Aber das ist auch die Frage nach der potenziellen Konvergenz der verschiedenen nationalen Situationen und was diese mögliche potenzielle Konvergenz bedeuten würde, wenn es sie gibt.
Also du suchst sozusagen im Vergleich der Kindererziehung nicht nur Unterschiede, sondern insbesondere auch gemeinsame Entwicklungen.
Genau, und auch die Genese, also wie diese Konvergenz entstanden ist. Wenn man sich nur auf den verschiedenen nationalen Fällen fokussiert, dann verliert man auch, wie das alles entstanden ist, die Beziehungen zwischen den Akteuren in den verschiedenen Ländern und wo sie sich getroffen haben, wo sie zum Beispiel zusammengearbeitet haben. Und da spielt natürlich eine wichtige Rolle. Da spielen die internationalen und transnationalen Beziehungen, Organisationen, Vereine natürlich auch eine bedeutende Rolle.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie bist du zu dem Thema gekommen, also, oder was ist der Forschungsweg hin zu diesem europäischen Thema?
Das kann ich teilwissenschaftlich und teilbiografisch begründen. Und zwar, also das war am Ende meine Doktorarbeit zur Geschichte der SED und der KPC. Das war eine Sozialgeschichte dieser beiden kommunistischen Parteien an der Macht in der DDR und der Tschechoslowakei. Also ich war am Ende dieses Projekts, hatte gerade meine Doktorarbeit verteidigt. Und in diesem Moment bekamen wir unsere zweite Tochter, dritte Tochter, Entschuldigung, und hatten wie ganz viele Eltern keine Betreuungslösung gefunden. Ich hatte auch keine Stelle an der Uni, also das war so beschlossen, dass ich zu Hause blieb. mit unserer Tochter. Und dann ganz zufällig ist ein Platz frei in einer Elternkrippe geworden. Da habe ich von durch einen Freund gehört. Bin ich ganz zufällig in dieser Elternkrippe gekommen mit meiner Tochter, und das war für uns ganz praktisch, ganz pragmatisch eine Lösung für unsere Alltagsprobleme, Kinderbetreuung. Aber es ist ganz viel mehr inzwischen geworden. Ich habe also als Eltern haben wir waren wir wirklich Mitglied in der Krippe. Waren wir auch mit den Kindern direkt, also mit den Erzieherinnen. Und da habe ich gefunden, also eine Krippe, das ist eine fantastische Geschichtsobjekt. Und daher ist mein Forschungsprojekt entstanden, aus dieser biografischen Erfahrung.
Ja, das kann ich sehr gut teilen. Also, auch bei mir gab es sozusagen diese Konvergenz von dem Angebot, das Thema Kinder zu bearbeiten und der biografischen Erfahrung mit dem kleinen Kind und so diese Mischung, die ist ja auch immer. Eine Elternkrippe ist eine selbstorganisierte Krippe sozusagen, also von Eltern organisierte Krippe.
Genau, das war so.
Den Schritt von den Krippen als spannendes historisches Feld oder als historisches Thema, das zu internationalen Organisationen, was hat dich dazu gebracht oder welche Beobachtung hat dich dazu gebracht, dass du sagst, so, man müsste Kinderkrippen auf europäischer Ebene anschauen.
Ja, ich hatte eigentlich schon die gleiche Idee mit den kommunistischen Parteien schon früher. Das heißt, ich hatte mich schon länger mit der SED in der DDR beschäftigt, und das war immer auch mit dieser Frage: Okay, das ist Kommunismus in der DDR. Wie war es anders? Wie war es in den anderen Ländern im Ostblock? Da hatte, glaube ich, Jürgen Kuka gesagt, mit diesem, er wollte, dass die Historiker über den Tellerrand auch einen Blick warfen. Und das habe ich schon mit den Parteien, mit den kommunistischen Parteien versucht, und das versuche ich jetzt nochmal mit den verschiedenen nationalen Modellen von Kleinkindheitserziehungen. Das ist eine, finde ich, also eine Art Übung, also sich daran angewöhnen, über den Tellerrand zu blicken, über den nationalen Tellerrand zu blicken.
Das ist eine sehr schöne Übung. Also gerade für den Historiker sozusagen den Blick über den Tellerrand immer mit zu tun. Auch wenn man eine Nationalgeschichte erforscht oder sowas. Ich glaube, das ist sehr treffend. Wenn du diese Krippen untersuchst, was interessiert dich da am meisten? Also schaust du dir, ja, was weiß ich, Krippenpläne an oder wie das organisiert ist, also wo es Krippen gibt, wie viele Krippenplätze es gibt oder also welche Ebene betrachtest du konkret?
Natürlich ist diese ganze Forschung sehr breit angelegt, weil also mit diesem Begriff der potenziellen Konvergenz klingt das alles sehr breit. Aber meine Idee wäre, die Praktiken in den Kinderkrippen, auch Kindergärten. Auch die materielle Dimension des Alltags in diesen Krippen oder Kindergärten oder in Frankreich École maternelle oder in der Schweiz Classe enfantine. Also diese ganze Komplex mit der internationalen und transnationalen Überlegungen, Erfahrungen, Experimente zu verbinden. Das wäre also der Kern meines Forschungsprojekts. Das heißt, ich will nicht und kann auch das ganze studieren und die ganze Wirklichkeit der Kinderkrippen in Frankreich oder in Deutschland gründlich beschreiben. Das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist diese Verbindung zwischen der Praxis, also at the grassroots, und die Überlegungen und Experimente in auf der transnationalen Ebene zu verbinden und dabei natürlich nach den möglichen Wandlungen zu suchen.
Also du Beispiele für Wandlungen, die, also ich denke jetzt gerade jetzt spontan an die Raumordnungen, die du beschrieben hast in deinem Vortrag. Also gibt es da welche Wandlungen?
Genau, also das sind viele Fragen und noch sehr wenige Antworten. Im Moment habe ich nur also ganz merkwürdige Gemeinsamkeiten festgestellt zwischen Ländern, die anscheinend wenige Beziehungen hatten, und zwar Frankreich und der DDR. Und ich habe ganz viele kleine und auch große Gemeinsamkeiten zwischen der Wandlungen der Krippen in der DDR und in Frankreich gefunden. Zum Beispiel, ab wann hat man angefangen, ganz neue Krippen, also Nachplan aufzubauen? Ab wann hat man das Diplom von Kinderkrippenerzieherin, das war in der DDR 1973 und das war das genaue gleiche Jahr in Frankreich. Also das habe ich ziemlich interessant gefunden, dass die ganz viele Sachen passierte im gleichen Moment und sehr ähnlich in zwei sehr verschiedenen Ländern in Europa. Und das hat diese Frage nach der Konvergenz aufgeworfen bei mir.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist wirklich eine ganz bemerkenswerte Gleichzeitigkeit, besonders wenn man, wie unterschiedlich irgendwie so die Gesellschaftsgeschichte, also auch wenn man sich das große Ganze anschaut, so mit den 68, also dem Mai 68 in Frankreich und der 5. Republik, das ist ja schon also auf einer gesellschaftlichen Ebene ein deutlich gravierenderer Wandel, als er in der DDR so auf den ersten Blick möglich war. Wie möchtest du dir das anschauen? Also diese unterschiedlichen Ebenen, also welche Organisationen möchtest du dir betrachten oder mit welchen Materialien möchtest du da arbeiten?
Das sind grundsätzlich schriftliche Dokumente in ganz verschiedenartigen Archive, auch darunter Fotos, Pläne, auch Plakate, Fotos von Möbeln, Fotos von Anlagen, auch ganz viele pädagogisches Material. Aber ich muss auch sagen, also ganz wenig, also das Material an sich, Fotos gibt es schon, aber das Material an sich, also kleine Spielzeuge oder Möbeln, gibt es fast nicht mehr. Ein Möbel habe ich, und das ist eine lustige Geschichte, habe ich gefunden. Da war ich im Suhl. Im Suhl habe ich mehrere Kindergärtnerinnen interviewt, die schon früher in der DDR als Krippenerzieherinnen tätig gewesen waren. Und sie haben noch bis heute, auch mit Unterbrüche für einige, also bis heute weitergearbeitet mit Kleinkindern. Und da war in der heutigen Kinderkrippe ein altes Möbel. Habe ich dann gefragt, was ist das für dieses Möbel? Der sieht nicht wie die andere aus. Und da hat man mir erklärt, das war der Fröbelmöbel aus der Zeit der DDR. Also das zeigt, finde ich, sehr schön, wie die DDR die Fröbelsche Erbe sich angeeignet hatte. Und wie auch diese Erbe für diese Frauen, die in der DDR und in der BRD gearbeitet hatten, auch diese Möbel auch ein Zeichen für Kontinuität war. Das war wirklich Teil ihrer beruflichen Identität.
Ich musste gerade dran denken, der Vorteil an solchen, also zumindest für Historiker, der Vorteil an solchen Staaten wie der DDR ist manchmal, dass es durch diese zentralisierten Pläne gibt es hier solche Unterlagen wie, also dass es Ausstattungspläne gibt. Und zwar die eben ganz oben erstellt werden und dann nach unten dirigiert werden. Und da gibt es eben dann diese, also ich bin nur bei meinen eigenen Forschungen darauf gestoßen, dass es diese Ausstattungsnormative gibt, wo dann drin steht, welche Möbel in welcher Größe und welches Spielzeug und welche Bücher und welche eine Krippe haben muss, damit sie als Krippe sozusagen voll ausgestattet ist.
Genau, das ist richtig, aber das ist auch die Schwierigkeiten sind an sich interessant. Und zum Beispiel ist es als Historiker, also hat als Historiker Vorteile, die DDR oder Frankreich zu studieren, weil beide so zentralisiert waren. Wenn du zum Beispiel in Frankreich eine Forschung machst, in einem Departement zum Beispiel, dann ist die Signatur die gleiche in allen anderen Departements in Frankreich. Da hast du keine Schwierigkeit, die ähnliche Quellen in anderen Orten in Frankreich zu finden. Für die BRD oder für die Schweiz, das ist eine ganz andere Geschichte, natürlich. Aber ich würde sagen, das gehört auch dazu. Ich meine, das ist einfach, also die Suche nach der richtigen Quelle ist schon, also sagt schon viel aus. Nur, nicht nur die Quelle an sich, sondern die Reise nach der Quelle ist schon eine Erkenntnis in diesen Bundesstaaten, föderalistischen Staaten, finde ich. Das ist für eine Franzose sehr zumindest also frustrierend und auch spannend, also wie anders sie sind.
Ja, insbesondere weil diese Unterlagen zum Kinder- und Jugendbereich ja häufig auf Kreisebene ist und dass dann ja die Autonomie der kommunalen Träger da wirklich weit geht. Und das natürlich darin resultiert, dass es wirklich überall anders ist und also zumindest ein bisschen anders, auch anders organisiert wird. Das ist auch spannend, weil es einfach die. Du hattest das, glaube ich, ganz gut in deinem Vortrag genannt. Also die sind alle mit ähnlichen Problemen konfrontiert, aber sie finden natürlich entsprechend ihrer jeweils eigenen Situation geringfügig andere Lösungen oder so. Oder die Lösungen, die eben für ihren Kontext sozusagen funktionieren. Und das mit dem, du hattest die Interviews genannt. Und gleichzeitig möchtest du dir ja auch diese größeren Organisationen anschauen. Welche sind das da im Einzelnen? Welche transnationalen Begegnungsräume gibt es für Krippenmacher?
Das ist noch zu finden. Ich habe schon mit die UNESCO angefangen. Der UNESCO hat sich überraschenderweise nicht so sehr mit Kleinkinderziehung beschäftigt. Das war sehr lang, bis die UNESCO sich wirklich diese Frage sich wirklich diese Frage wie sie sich damit beschäftigte. Und das war auch unter dem Druck von anderen Vereinen, zum Beispiel die OMEP, das war eine französischen Namen für eine internationale Organisation oder Verein, OMEP, Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire. Und diese OMEP war zwar, würde ich sagen, nicht so bedeutend in der Geschichte, aber das war ein Ort, das war ein Forum, wo ganz viele Leute aus ganz verschiedenen Leuten aus den ganzen Welt, aber in der Mehrheit lange Zeit aus Europa, sich trafen und diskutieren, debattierten und ganz viel Diskurs zur Kleinkindheit und Kleinkinderziehung produziert haben. Das heißt also, einige Organisationen waren zwar nicht so sehr bedeutend, aber sind trotzdem für den Historiker, für die Historikerin spannend als Quelle. Also das ist eine Frage. Und die andere Frage ist, die andere Frage ist, also welche Organisationen? Da haben wir also UNESCO, da haben wir auch natürlich WHS, da soll ich noch forschen. Da haben wir auch noch in Frankreich der Centre International de l'Enfance, die sich auch mit dieser Frage Kleinkinderziehung beschäftigt hat, insbesondere zur Frage der Krippen. Und dann, glaube ich, gibt es auch diese ganze Netz von persönlichen Beziehungen zwischen den Universitäten, zwischen die verschiedenen Ausbildungsstätten in Europa. Und das soll ich noch weiter suchen. Das ist für die erste Generationen von internationalen Organisationen. Und dann gibt es auch eine zwei, würde ich sagen, also das ist alles noch sehr hypothetisch, aber es gibt noch eine zweite Generationen ab den 70er, wo der Europarat, die Europäische Gemeinschaft, auch die OECD eine wichtigere Rolle spielten. Und das ist dann eine andere Geschichte.
Dieses geringe Interesse der UNESCO, ist es, liegt es an dieser klassischen Aufteilung von bei der UNESCO liegt die Bildung und bei der WHO liegt die Gesundheit und die Hygiene? Also, dass die kleinen Kinder in den Bereich Hygiene gefallen?
Ja, ich glaube schon. Genau, das ist eine erste Erklärung, obwohl zu der Zeit diese Teilung war schon sehr umstritten und klar in Frage gestellt. Aber die UNESCO hatte sich auf die Bildung konzentriert. Dabei war auch die Bedeutung der Mitgliedsländer natürlich wichtig, weil die Mehrheit der Mitgliedstaaten waren Entwicklungsländer, die nicht so sehr, die sehr wenig Interesse an Kleinkinderziehung hatten, sondern viel mehr an Primärbildung hatte. Und deswegen war es der Kleinkinderziehung sehr schwer, eine wirkliche Frage on the Agenda zu werden.
Ja, klar, das macht natürlich aus der historischen Perspektive Sinn, dass diese Fragen nach Aufbau von Grundschulkapazitäten oder sowas.
Genau, also heute nicht mehr.
Ja, aber in den 60ern und 70ern.
Genau, also bis in der 70er gab es schon einen Versuch, so eine angepasste Lösung, angepasste Kleinkinderziehung für die Entwicklungsländer zu finden, vorzuschlagen. Und dann gibt es also die Horror in den 80er Jahren, also wo alle Initiative, alle öffentliche Dienstleistungen wurden so weggeschmissen, und ab den 90er gab es nochmal dieser Diskurs, dass auch in den Entwicklungsländern, Entschuldigung, dass auch diese Länder Entwicklungsländer Kleinkinderziehung brauchten. Und heute, das ist der offizielle Diskurs bei UNESCO.
Also hat auch die UNESCO ihren PISA-Schock. Nein, also in Deutschland ist es ja sehr spät, auch innerhalb der zuständigen Fächer, also der Pädagogik oder der so angekommen, dass den Bereich der frühen Bildung gibt und dass er wichtig ist und dass Deutschland ganz besonders schlecht in diesem Bereich aufgestellt ist im europäischen Vergleich so.
Ja, so also Westdeutschland ist, würde ich sagen, zweimal eine Ausnahme. Also einmal, weil Kleinkinderziehung so schwach eine lange Zeit entwickelt wurde, und auch eine Ausnahme, weil Fachleuten aus Westdeutschland schien diese Ausnahme nicht so richtig wahrzunehmen an lange Zeit. Das heißt also, sie sahen einfach nicht, dass sie eine wirkliche Ausnahme fast im ganzen Europa waren, mit ihren Anschauungen und auch mit der Wirklichkeit der außerhäuslichen Betreuung in Westdeutschland. Es gab der, den, der, den Vergleich mit DDR, und das war natürlich nur Gegensätze, keine Gemeinsamkeiten, aber es gab zum Beispiel nie den Vergleich zwischen Westdeutschland und Frankreich. Und also den Fall Westdeutschland finde ich in dieser Hinsicht sehr interessant als doppelte Ausnahme, also Ausnahme, die nicht weiß, dass sie eine Ausnahme ist.
Ich finde das sogar, kann man das, also bei Westdeutschland ist es aus historiografischer Perspektive, glaube ich, bemerkenswerter, weil die Bundesrepublik, also gerade in der deutschen Geschichtsschreibung immer so als normal beschrieben wird, beschrieben wurde. Und die DDR immer da als der seltsame kleine Stiefkind. Aber ich finde, dass, also wenn man sich die beiden deutschen Entwicklungen gerade im Bereich Krippen, Kinderkrippen anschaut, dann sind beide deutschen Staaten sehr extrem in ihrer jeweiligen, in ihren jeweiligen Kontexten. Also wenn man, die DDR hat ja die höchste Krippenbetreuungsquote und Platz, absoluten Krippenplätze irgendwie im Ostblock. Und die DDR, die Bundesrepublik eben die niedrigste in ganz Westeuropa.
Und deswegen ist der Vergleich BRD-DDR in diesem Thema, zu diesem Thema besonders schwierig.
Ja, absolut. Also, und auch überhaupt diese beiden Länder einzuordnen, auch trotzdem noch in einem europäischen Kontext sie einzuordnen, ist auch immer noch schwierig, weil sie so seltsam sind. Also, ja, ich finde das auch eine sehr große Herausforderung, das dann einzuordnen. Aber das ist, was ja sehr spannend ist und für lange Zeit eher ungewöhnlich ist, ist, das wäre auch in deiner Forschung ein wichtiger Punkt, also dass der Kalte Krieg und der Eiserne Vorhang eben keine hermetische Linie ist, sondern dass es sehr wohl einen Austausch, eine Auseinandersetzung miteinander gab und auch einen Austausch. Wie gestaltet sich dieser Austausch?
Ja, das ist richtig. Also zum Thema Kleinkinderziehung war es schon, also waren die Beziehungen schon zwischen BRD und DDR nicht existent. Aber natürlich sollte man nochmal über den Tellerrand blicken. Und wenn man sich für andere Beziehungen der DDR mit anderen Ländern, da bekommt man ein paar Überraschungen. Zum Beispiel gab es auch Beziehungen zwischen der DDR und Frankreich und offizielle Beziehungen, also mit ganz normale, also Organisationen, die auch von den Französ von den Französisch von der französischen Regierung gestützt wurden, wie zum Beispiel dieses Centre International de l'Enfance, das ich schon mal erwähnt habe. Auch ganz viele Austausche liefen durch die Beziehungen der verschiedenen kommunistischen Parteien. Die Kommunistische Partei Frankreich hatte auch Verbindungen mit der SED, und viele Experimente in den Krippen in der französischen Städten, wo die Kommunisten als Bürgermeister tätig waren. Viele dieser Experimente, aber das ist jetzt nur Fragezeichen, das ist die Frage, wo sie diese Experimente gefunden hatten, ob sie sich von der DDR-Erfahrung inspirieren lassen oder nicht. Das ist eine Frage, die ich jetzt gerne bearbeiten möchte.
Das, Das sind auch die Kanäle, die man häufig übersieht. Kanäle und Foren des Austauschs oder Formen des Austauschs, die man dann doch irgendwie ja, nicht auf dem Schirm hat. Obwohl der bezüglich der berühmten Plattenbauten es auch eine Konvergenz zwischen den Frankreich und der DDR gab.
Genau, das ist richtig. Aber Plattenbauen gab es auch in der BRD, oder?
Absolut, ich weiß. Also, aber in der DDR, in der BRD wird immer so, also sie sahen sie nicht ganz so heftig nach Platte aus. aber ja, natürlich. Also ich meine, auch in Heidelberg gibt es eine dieser wunderschönen modernistischen Siedlungsbauten aus den späten 60er Jahren. Aber aber ich glaube, der Austausch zwischen Frankreich und der DDR war tatsächlich hinsichtlich dieser Bauprojekte doch noch etwas intensiver als auch bei diesem Versuch, funktional integrierte Wohnquartiere zu schaffen. Ich glaube, so mit Krippen und sowas im Zentrum und sowas. Das ist aber weniger aus Kenntnis als aus Schätzen. Der Zeitraum ist ja hauptsächlich sozusagen Nachkrieg und Kalter Krieg, also bis 1990, oder gehst du darüber hinaus?
Möchte ich gerne, wenn ich das schaffe. Aber also der Anfangspunkt habe ich ein bisschen willkürlicherweise so, also zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts so ausgewählt. Um das zu begreifen, was ist in dieser Zeit passiert? Und ich glaube, das große Ereignis ist einfach, dass Kleinkinderziehung massiv oder massiver geworden ist in dieser Zeit. Das heißt, also zum ersten Mal würde ich sagen, in der Geschichte der Menschheit passierte das. Das heißt, also ganz viele Kinder außerhalb ihrer Familie in kollektiven Organisationen betreut und erzogen wurden. Das ist für mich also die große Frage von Interesse. Das möchte ich also fast als das ist fast das würde ich eine anthropologischer Umbruch nennen, sozusagen. Also das, und das ist, was mich interessiert. Deswegen kann ich nicht so richtig sagen, wo es anfängt und wann und bis wann kann man sagen. Also wir sind noch drin, sozusagen.
Ja, also ich meine, wir haben gerade in Westdeutschland erst damit angefangen.
Genau, genau. Nochmal die Ausnahme.
Ja, ja.
Aber jetzt wisst ihr, dass ihr eine Ausnahme seid.
Ja. Ist das so die Fortsetzung der Verschulung der Kindheit?
Ich würde sagen, das ist nicht so einfach. Also das ist die heutige Debatte, Verschulung. Und eigentlich ist diese Debatte auch nicht so jetzt. Das war schon eine Debatte von früher. Also die Debatte über die Verschulung kann man schon am Ende der 60er Jahre finden, in Deutschland, auch in der Schweiz, in Frankreich etwas später, paradoxerweise. Aber ich würde sagen, es gab immer verschiedene Begriffe von Kindheiten. Und manchmal Kindheit zu verschulen, manchmal Kindheit, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, zu verbürgern. Das heißt also, aus diese kleinen Kinder gute Bürger zu erziehen und nicht gute Schüler. Und das kann man sehr gut sehen in Deutschland, sehen, dass Kleinkinderziehung sehr oft als Integrierungsmittel für Kinder aus ausländischen Familien betrachtet werden. Und das ist ein Diskurs, den wir in Frankreich nicht haben.
Interessant. Ja, also ich weiß, in Deutschland geht es immer ganz viel um Spracherwerb und kulturelle Integration.
Genau. Und ja, grundsätzlich ist das Problem das gleiche in Frankreich. Also die Kinder aus ausländischen Familien müssen auch Französisch lernen und also sich integrieren lassen und so weiter. Aber nur dieser Diskurs haben wir nicht. Wir formulieren das als soziales Problem, nicht als Integrierungsproblem. Aber dieser Diskurs, also der Verbürgerlichung durch die Krippe oder durch das Kindergarten, ist schon älter. Also das kann man finden schon zum Beispiel bei Dewey in den USA am Anfang des 20. Jahrhunderts. Als er schrieb über das Kindergarten als Mittel für als Mittel, um eine neue US-Bürger zu schaffen, auch als demokratische Schule. Also ganz viele Sachen kann man über Kindheit und Kindheitserziehung projizieren. Nicht nur, also heute projizieren wir viel Schule, aber früher hat man anders projiziert und morgen wird man vielleicht noch was anders projizieren.
Das ist sehr gut. Und damit hast du auch sozusagen, damit sind wir dann auch zurück in der Gegenwart angekommen. Wunderbar. Habe ich, glaube ich, einen guten Einblick nochmal bekommen.
Super.
Und vielen Dank für deine Teilnahme.
Gerne.
Sehr schön. Und ich hoffe, wir haben bald wieder das Vergnügen.